Digital genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cybersecurity, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Digital genial. Heute werfen wir einen Blick zurück und gleichzeitig aber auch nach vorn. Zu Beginn des Jahres 2024 hatten wir uns gefragt, wird 24 das Jahr der künstlichen Intelligenz? Gemeinsam mit Gunnar Schuck von Nemo AI haben wir damals die Erwartungen beleuchtet und einige spannende Thesen aufgestellt. Nun, einige Monate später, stellen wir die entscheidende Frage. Was davon hat sich bewahrheitet? Was hat überrascht? Und wo liegen wir vielleicht komplett daneben? Außerdem schauen wir auf neue Entwicklungen, die 2024 ins Spiel gekommen sind. Gunnar, eine These von dir war, AI muss 2024 beweisen, dass sie mehr als nur Hype ist. Die Technologie wurde zwar gefeiert, doch die echte Bewährungsprobe stand noch aus. Wie hat sich diese Prognose entwickelt?
Ja, wir sehen, dass AI im Moment gerade das Thema ist. Es ist im Mainstream angekommen, selbst meine Mutter weiß, was KI ist. Allerdings hat sich der Hype um diese generative KI schon fast schon wieder ein bisschen gelegt. Der ist schon am Abklingen. Jeder hat so für sich herausgefunden, was man gut machen kann und was vielleicht nicht so gut läuft. Also irgendwie beim E-Mail zusammenfassen oder irgendein Gesprächsprotokoll sich kürzen lassen. Das hat jeder verstanden. Die Frage ist jetzt halt, wie kann ich das in einem konkret für mich in meinem Arbeitsalltag umsetzen? Und da muss man dann doch mehr konkrete Fälle liefern, Anwendungsszenarien, die auch für jeden Menschen begreifbar sind. Und dann ist es halt nicht so generisch und generativ, sondern dann verbindet man KI mit der konkreten Lösung, mit der konkreten App, die einem vielleicht hilft. Wie zum Beispiel, ich will meine Lagerkosten reduzieren, aber gleichzeitig lieferfähig sein. Oder ich will Kapitalbindung insgesamt reduzieren und trotzdem meine Kunden sollen alle glücklich sein. Und das sind schon konkretere Anwendungsfälle, wo man ja mit KI und großer Rechenpower tatsächlich den Menschen auch wirklich konkret helfen kann, ihren Arbeitsalltag zu bewältigen.
Ja, absolut. Damals hieß es aber auch, dass der industrielle Mittelstand besonders von der Skalierbarkeit von AI-Lösungen profitieren könnte. Führ uns mal ein bisschen durch. Das ist vielleicht für die ein oder andere bei uns schwer zu verstehen. Einmal, was heißt das und ist das so angekommen vielleicht auch?
Ja, genau, guter Punkt. Ich wollte eigentlich auch tatsächlich mal das Wort Skalierbarkeit aufgreifen. Hört man ja immer wieder, aber was heißt das? Das heißt am Ende, dass ich will mehr Leistung. Was muss ich dafür tun, um die auch zu bekommen? Und da sind wir dann tatsächlich auch schnell bei der Cloud. Also man kann sich halt vorstellen, ne, jeder hat einen Laptop vor sich stehen oder noch einen PC. Und wenn der einem zu langsam ist, dann kann ich da in dieses Laptop oder PC mehr Speicher, mehr CPU einbauen oder sowas. Das ist aber auch stellenweise begrenzt und irgendwo auch physisch begrenzt. Da gibt es nicht unendlich viele Steckplätze für Speicher. Und wenn ich jetzt aber über KI nachdenke, dann rede ich über extrem komplexe Rechnungen. Und das heißt, ich muss, um so ein Modell zu trainieren, also um eine KI auch mal zu lernen, braucht die sehr, sehr viele Prozessoren und sehr, sehr viel Speicher. Das heißt, ich brauche kurzfristig sehr viel. Und wenn das Modell mal trainiert ist, also wenn die KI mein Unternehmen verstanden hat, dann ist ja auch so, dass morgen sich mein Unternehmen komplett verändert hat. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag nach jedem Beleg neu trainieren, sondern ich trainiere einmal und dann vielleicht auch mal ein paar Wochen nicht mehr, sondern nutze das trainierte Modell. Das heißt, wenn ich mir das jetzt überlege, habe ich einmal eine extrem hohe Belastung der Hardware. Ich brauche sehr viel Rechenpower für einen kurzen Moment des Trainierens und des Nutzens. Also wenn ich dieses Modell nutze, brauche ich ihn wieder nicht. Das heißt, so wie man Applikationen so typischerweise kennt, ne, ich mache ein Word auf, ne, tippe ich was ein, da braucht er mal kurz einen Prozessor, um diesen Buchstabentipper zu verarbeiten. Aber das schafft mein PC. Ne? Und für eine KI auf meinem PC müsste ich halt den wirklich sehr stark ausbauen, um dann einmal zu trainieren und dann wochenlang brauche ich das wieder nicht. Und da kommen wir zu einer Cloud. Eine Cloud ist elastisch, so nennt man das. Das heißt, ich miete mir da immer genau das, was ich brauche. Und die Vorstellung vieler Leute ist halt, dass man sich da wirklich physische Rechner mietet und die dann halt ein bisschen dick macht oder so. Und de facto ist es, dass man das sehr, sehr klein hält. Das heißt, ich miete mir ja kleinere, ja virtuelle Maschinen fast schon, also die haben gar keine Oberfläche. Und die mietet man sich da im Sekundentakt. Das heißt, ich sage, ich will jetzt mal schnell was rechnen, dann miete ich mir bei Amazon zum Beispiel oder bei Azure, miete ich mir so eine Minimaschine, rechne mit der Minute rum, dann schmeiße ich die auch schon wieder weg. Und dann muss ich nur für diese Minute Rechenpower auch bezahlen. Und das ist halt der Riesenvorteil von Cloud, weil de facto für mich, also meiner Welt, unendlich viele Ressourcen vorhanden sind. Ich kann die mir so dazu mieten, wie ich sie brauche. Und der entscheidende Faktor ist, das habe ich noch gar nicht angesprochen, mein Beispiel war ja, ich mache den einen Rechner dicker und mache mehr Leistung rein. Und wie gesagt, da gibt's immer auch ein Limit. Und in der Cloud geht man anders hin und macht nicht den einen Rechner fetter, sondern wenn ich eine zweite Rechnung parallel machen will, dann miete ich mir einfach einen zweiten Rechner. Und somit kann ich halt sehr schnell in alle Richtungen skalieren. Ich miete mir einfach mehr Rechner dazu, so viel wie ich brauche, und kann parallel 200 Kunden trainieren. Und wenn die alle fertig sind, schmeiße ich die 200 Rechner wieder weg und habe ein fertiges Modell. Und das ist halt am Ende auch der Grund, weshalb Cloud KI auch antreibt, weil es halt technologisch möglich ist. Und es ist auch der Grund, weshalb KI ohne Cloud eigentlich kaum Sinn macht, weil die Hardware niemals diese Leistung bereitstellen kann, die man braucht dafür.
Keine Maschine ohne Akzeptanz, sag ich es mal ganz vereinfacht. Für mich tatsächlich in diesem Jahr war eine überraschende Entwicklung, wie schnell dann doch Unternehmen AI akzeptieren. Das heißt, die AI-Akzeptanz im Mittelstand wächst. Du hast damals in unserem ersten Podcast gesagt, dass AI eher als zweite Meinung beschrieben wird. Ist diese Denkweise heute verbreiteter oder geht's vielleicht sogar Richtung erste Meinung?
Also bei der ersten Meinung sind wir leider noch nicht, aber wir haben ein spannendes Projekt mit einem Kunden. Da geht's genau um solche Akzeptanzthemen. Also wir haben uns Teile rausgesucht und gesagt, im Prinzip bei euch ist der Lagerbestand zu hoch. Und ich nenne solche Teile immer die Ja-Aber-Teile. Das ist nämlich das Akzeptanzthema. Das sind Teile, die dann oft sehr wichtig sind, also in sehr viele Endprodukte einfließen. Und man hat gelernt als Disponent, wenn dieses Teil einmal fehlt, dann steht die halbe Produktion, also kann ich mir nicht leisten, also muss da immer genug da sein. Und mit diesem Denken hat man natürlich auch tendenziell einfach immer zu viel. Und wir haben jetzt einen Kunden, der lässt sich drauf ein, wir haben es Zwillingsteile genannt. Der sucht, sag mal, der bestellt blaues Blech und grünes Blech. Und er hat gesagt, naja, eigentlich verbrauche ich da beide gleich viel. Und wir machen es jetzt so, dass wir das blaue Blech von einem Menschen bestellen lassen und das grüne Blech von der Maschine. Und die Beobachtung wird dann am Ende des Jahres, also bereits schon den nächsten Podcast mit dir vor, wird dann sein, haben wir von dem grünen Blech, was wir bestellt haben, immer genug da gehabt und haben wir tatsächlich auch weniger da gehabt. Also haben wir genug gehabt, aber auch weniger als bei dem blauen. Und haben wir also unser Versprechen erfüllt, dass wir Lagerbestände reduzieren und trotzdem gleichzeitig die Lieferfähigkeit erhalten. Das finde ich ein spannendes Projekt. Das hilft aber auch, weil übrigens eine Idee von dem Kunden, das so zu machen, das hilft auch, die Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu festigen. Weil wenn die sehen, na, das Zeug ist doch immer da und tendenziell haben wir weniger Lagerbestand, wenn wir es der Maschine überlassen, dann ist das, kann ich mich vielleicht auch darauf verlassen, mehr auf die Vorschläge, die es macht. Und kann mich halt, und das Beispiel ist natürlich ein schönes, von den Dingern werden halt sehr viele bestellt, es gibt sehr viele Daten, gute Muster. Das heißt, unsere Idee ist ja, genau die Leute von solchen Brot- und Butter-Dingen zu entlasten und dafür die Kapazität des Menschen dort einzusetzen, wo er gebraucht wird, wo die Datenlage ein bisschen dünner ist, wo man vielleicht auch was antizipieren muss, was eine Maschine nicht weiß. Also genau da, wo der Einkäufer wirklich sein Know-how einbringen muss. Und das finde ich ein spannendes Projekt und ich freue mich, wenn wir da bald mal drüber berichten können. Und vielleicht hilft es dann auch anderen Kunden davon, dabei zu helfen, das wirklich auch als erste Meinung zu akzeptieren.
Ja, absolut. Auftrag angenommen für den neuen Podcast. Sehr, sehr gerne. Ein weiteres Thema, ich mache trotzdem, in die Tiefe können wir dann mit einem anderen Podcast gehen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem wilden Ritt durch die AI-Hype-Themen. Ein weiteres Thema, natürlich Datenschutz. Du hast im ersten Podcast betont, dass AI-Lösungen von Nemo AI Firmendaten anonymisieren und personenbezogene Daten außen vor lassen. Gibt es da neue Herausforderungen oder bleibt das Thema?
Das Thema bleibt natürlich immer. Wir haben ja gerade aktuellen Fall mit der digitalen Patientenakte, wo sich sehr viele Leute auch ja durchaus auch zu Recht Gedanken machen, was passiert mit meinen Daten, wo landen die, wer hat da Zugriff drauf. Und deshalb haben wir Nemo von Anfang an schon so ausgelegt, dass wir zum Beispiel keine personenbezogenen Daten laden. Mal ein konkretes Beispiel, wir laden ja Belege der Kunden rein, um Belegketten zu verfolgen. Also wie lange hat es von der Lieferung bis zur Zahlung gedauert des Kunden und so. Und da in allen Belegen gibt es zum Beispiel ein Sachbearbeiterfeld. Und das haben wir nicht im Standard mit drin. Das heißt, ich kann keine Auswertung machen, bei welchem Sachbearbeiter oder bei welchem Verkäufer zahlt der Kunde besonders schlecht oder besonders schnell. Die Maschine könnte es theoretisch, aber dadurch, dass wir die Daten haben, haben wir solche Auswertungen nicht. Und das war von Anfang an so ein Designprinzip von uns. Wir wollten dieses Datenschutzthema wissen, wie sensibel es ist, einfach gar nicht erst in der Form diskutieren müssen, sondern wir haben bei jedem Feld gesagt, ist das irgendwas, wo ein personenbezogener Wert drin steht? Wenn nicht, lassen wir es raus. wenn ein Kunde es unbedingt will und mir den Auftrag gibt, es reinzutun, dann können wir das natürlich gern machen. Aber im Standard ist es erstmal nicht drin. Und das andere ist, dadurch, dass wir ja Muster suchen in diesen Daten, interessieren mich eigentlich nicht, ich sag mal, Bezeichnungen von Teilen. Ich kann das Muster auf der Teilenummer finden. Also gibt es eine Teilenummer, die besonders oft verkauft wird oder die besonders oft am Lager rumliegt. Da muss ich nicht wissen, ob das eine Schraube oder ein Dübel oder was weiß ich was ist. Ich sehe ja, ob das teuer ist oder billig, das ist eher relevant. Das heißt, wir haben oft nur reine Zahlen. Von Kunden und Lieferanten haben wir Adressen. Da könnte man sich überlegen, ob man zum Beispiel Regionsauswertungen macht. Das könnte interessant sein. Aber auch diese Daten kann ich anonymisieren, wenn ich das möchte. Dann habe ich halt keine Auswertung darüber, in welcher Region ich jetzt besonders eine schlechte Zahlungsmoral habe oder so. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für uns ist Datenschutz zentrales Thema. Gerade diese personenbezogene Daten, die wollen wir eigentlich gar nicht bei uns drin haben, damit wir die Diskussion nicht haben. Und natürlich, wir sind bei Amazon, das ist zwar ein amerikanischer Provider, aber die Daten sind in Deutschland gespeichert. Und man muss auch immer dazu sagen, Amazon bietet uns quasi die Infrastruktur, die stellt uns Rechner zur Verfügung. Und das Erste, was wir mit diesen Rechnern machen, wenn wir sie bekommen, ist, wir verschlüsseln sie. Das heißt also auch diese Angst, die ab und zu mal geäußert wird, dass ein amerikanischer Richter ja Amazon zwingen könnte, eine Festplatte von uns rauszugeben, kann er haben, aber der kriegt dann, Amazon gibt dem dann eine verschlüsselte Festplatte. Das heißt also, die Daten sind schon sicher. Wir lassen uns auch immer wieder testen und zahlen auch sogar einen externen Hacker, der ab und zu mal versucht, bei uns einzubrechen, ob man da durchkommt. Klar, eine absolute Sicherheit wird es nie geben, aber wir tun schon sehr viel, um die Daten möglichst sicher zu halten.
Einige Prognosen von dir für 2024 waren ambitioniert, sagen wir es mal so. Welche Erwartungen haben sich deiner Meinung nach nicht erfüllt?
Ja, wir haben ja ein Produkt gebaut, was sich aus ProAlpha Daten zieht und mit KI Erkenntnisse liefern möchte. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die ich beobachte, ist, dass es da schon noch eine gewisse Distanz gibt. Also es ist uns nicht gelungen, den Endanwender wirklich das in seinen Arbeitsalltag einzubauen. Also dass er sagt, ach, ich muss was bestellen, da gucke ich immer erst in Nemo, was die sagen. Sondern da wird schon ja bestimmte Teile und in unserer Begleitung und wir geben Tipps, wie man es machen könnte. Also im Moment ist mein Gefühl noch, dass wir zu oft für den Anwender klicken, um es mal so zu sagen. Und wir haben es versucht, einfach zu gestalten. Aber ich glaube, unser Arbeitspunkt, an dem wir arbeiten müssen, ist, wir müssen es noch näher an den Anwender bringen, es noch mehr in seinen Alltag integrieren. Da hilft uns natürlich die ProAlpha Way-Version, die ja auch im Web läuft, die neue Oberfläche. Da gibt es mehr Integrationen zwischen Nemo und ProAlpha, sodass sich das nicht mehr als eigenes Produkt anfühlt, sondern in den aktuellen Way-Versionen ist Nemo mehr integriert und die Sachen wachsen mehr zusammen, sodass der Anwender ja KI in seinen Alltag von uns mehr reinbekommt und es nicht mehr als separates Tool nutzen muss. Und ich glaube, das ist für uns der größte Arbeitsauftrag, dass wir KI, unsere Erkenntnisse mehr in das Produkt integrieren und nicht nebenbei stehen. Der Grund, weshalb wir das am Anfang gemacht haben, ist, wir wollten schnell ein KI-Produkt bauen und wir haben am Markt natürlich sehr viele, bei unseren Anwendern sehr viele verschiedene ProAlpha-Versionen im Einsatz. Und da war es für uns natürlich einfacher, erstmal ein Standalone-Tool zu bauen, was sich nur die Daten rauszieht und dann alleine lebt. Aber das Ding, das Nemo ist jetzt soweit rund. Natürlich arbeiten wir weiter und machen ständig neue Erkenntnisse rein. Aber die nächste Aufgabe ist natürlich, das in ProAlpha mehr zu integrieren, sodass es wahrgenommen wird als die ProAlpha integrierte KI. Das ist ein größerer Arbeitsschwerpunkt, den wir haben.
Ein anderer Punkt war die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Haben wir hier den großen Durchbruch erlebt 2024?
Nein, kann ich nicht sagen. Ne? Also KI hilft, gerade so wiederholende Aufgaben zu übernehmen. Wir haben schöne Beispiele, wo ein Kunde uns sogar mal einen Screenshot geschickt hat. Da war er kurz davor, irgendwie ein paar Teile zu bestellen und hat tatsächlich mal geschaut, was Nemo vorschlägt. Und Nemo hatte vorgeschlagen, lass mal die Bestellung sein, du hast genug am Lager liegen. Und da hat er sich echt gewundert und dann haben wir mal geschaut und festgestellt, naja, das, was er bestellt, würde in 3 Monaten ja geliefert und genau da hat er Betriebsferien von 4 Wochen. Das heißt, er braucht die wirklich nicht. Ne? Und das, nachdem er dann verstanden hatte, auch dass unsere Prognose, dass das auch einen Grund hat, war er so begeistert, hat uns einen Screenshot geschickt, hat das allen Kollegen geschickt. Also wir erleben es schon in schönen Beispielen hier und da, dass die Leute sich wirklich darauf verlassen. Aber die breite Masse ist noch, ich sag mal, im alten Verfahren unterwegs und versucht nach bestem Wissen und Gewissen ihren Job zu erledigen und zieht die KI noch nicht so komplett in Betracht als ständiger Ratgeber.
dann mal ketzerisch gefragt, was bringt's mir denn dann überhaupt?
Ja, wir versuchen durch höhere Integration den Leuten quasi ein bisschen, sagen wir, zu ihrem Glück zu verhelfen. Ne? Also wir wollen die Sache transparenter machen. Also ich glaube, die größte Hürde ist, wenn ich jetzt zum Beispiel was bestelle und dann sehe ich halt 5 Dispo-Vorschläge und dann sagt mir das System, du sollst 200 Stück bestellen und das mache ich jeden Monat, dann bestelle ich einfach meine 200 Stück. Wenn daneben rot aufblinken würde, übrigens, du hast 4000 Stück an Lager und lass mal die 200 sein, dann würde man da, glaube ich, vielleicht eher ins Nachdenken kommen. Ja, also wenn die Leute es aktiv nutzen, dann kriegen wir bestätigt, dass die Erkenntnisse gut sind und weiterhelfen. Wir hatten ja zum Beispiel ein schönes Beispiel hier auf dem Business Festival, wo ein Kunde auf einer Bühne zum Beispiel gesagt hat, sie haben die Termintreue in der Produktion von 86% auf 94% erhöht, einfach dadurch, dass wir geholfen haben, die Arbeitspläne zu verbessern. Ne? Das heißt, wir haben geschaut, im System ist ein Arbeitsplan, da steht drin, dieser Produktionsschritt dauert 5 Minuten und de facto brauche aber 10. Das heißt, ich kriege am Tag nur halb so viel dadurch. Und die haben genau unsere Erkenntnisse genommen und haben ihre Arbeitspläne halt, die Stammdaten verbessert, sodass die Planung besser ist und dass man halt nicht mit in Überlasten reinrennt, um das zu machen. Das heißt, die es nutzen, die geben uns eigentlich durchweg gutes Feedback. Das, was wir machen müssen, ist, mehr Leute dazu bekommen, das zu nutzen.
Okay, und dafür haben wir jetzt auch ein Produkt an den Start gebracht, beziehungsweise eine ganze Produktpalette, nämlich unsere Industrial AI Plattform. Richtig?
Genau. Am Ende geht es darum, ich habe jetzt sehr viel über Nemo gesprochen, wir haben ja noch ein anderes Produkt am Start, Empolis. Im Prinzip sind wir eine Plattform und, ich sag mal, grob kann man so ein bisschen differenzieren. Nemo kümmert sich um Zahlen und Empolis um Texte. Auch das ist natürlich ein totales Thema. Ich muss Informationen aus irgendwelchen Dokumenten zusammensuchen, Bedienungsanleitungen, vielleicht im Service schneller dem Kunden helfen können, weil eine KI für mich die ganzen alten Tickets schon mal durchgelesen hat und gibt mir Tipps, welche Korrektur in dieser einen Maschine immer geholfen hat und so. Und das haben wir zusammengefasst als eine Plattform, weil wir sehr viel gemeinsam haben. Wir laufen beide in der Cloud. Wir haben konkrete Apps, die im Alltag helfen. Also Empolis Beispiel war jetzt Service. Da gibt es auch andere Anwendungsfälle, wo wir unterwegs sind mit denen. Oder Nemo jetzt mir meine Lagerbestände oder die Arbeitspläne. Ganz konkrete Apps, wo wir sagen, hier, wir erkennen auf einer globalen Ebene, wo eigentlich ein größtes Problem ist. Ich sage jetzt mal Produktionstreue. Und dann gibt's eine App, die dann sagt, was kann ich denn tun, um meine Produktionstreue zu verbessern? Und das ist am Ende ja alles Bestandteil einer Plattform. Es gibt Cases, Apps, die dediziert nur mit Texten zu tun haben. Es gibt auch Apps, die dediziert nur mit Zahlen zu tun haben. Ne? Und dann haben wir auch auf dem Business Festival ja eine Interaktion zwischen diesen beiden Systemen gezeigt. Nämlich bin gerade in irgendeinem Ticketsystem und beantworte eine Frage vom Kunden und dafür brauche ich eine Zahl. Und da hat das Empolis mal kurz Nemo aufgerufen und die Zahl kam aus Nemo. Und das ist am Ende, finde ich, das sehr schönes Bild. Ne? Es gibt ganz unten die Technologie, ProAlpha-Basis und darüber läuft die Plattform, nämlich Empolis und Nemo. Und wir wollen oder wir liefern KI in die Applikation rein an ganz konkreten Anwendungsfällen. Also so, dass man es auch greifen kann und auch wirklich in seinem Arbeitsalltag nutzen kann.
Gunnar, du hattest gesagt, wir haben die Technologie, jetzt müssen wir sie nutzen. Welche Innovationen sehen wir denn für den Mittelstand in der Pipeline?
Also ich glaube, wir müssen mehr Automatisierung bringen. Der Hintergrund ist am Ende der, die menschlichen Experten, die werden auch immer weniger. Ne? Also wir sehen es ja, Arbeitsmarkt ist ja schon so ein abgedroschenes Thema, War of Talents. Ne? Ich glaube, jeder hat Probleme, genug Leute zu finden für die Arbeit, die er hat. Ne? Das ist mittlerweile einer der begrenzenden Faktoren, dass ich nicht genug Menschen habe, die Arbeit machen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir ja alle Werkzeuge, alle Technik, die da ist, nutzen, um die Arbeit zu machen, die auch eine Maschine machen kann. Ne? Und da helfen natürlich Low-Code-Ansätze, Automatisierung, mehr Integration der Tools, ne? Mehr Integration von KI in die Unternehmenssoftware rein. Und da finde ich, sind wir mit ProAlpha ganz gut aufgestellt, weil wir eben nicht nur das ERP-System liefern, sondern wir haben ja auch mit GEDIS zum Beispiel ein CRM, wir haben mit Böhm und Weiß eine Qualitätssoftware, wir haben DIG für den Einkauf. Also es gibt verschiedene TISO-Wert, Zeiterfassung. Also wir sind ja quasi in dem ganzen Unternehmenssoftware-Bereich unterwegs. Und im Rahmen dieser Plattform liefern wir natürlich auch Apps in diese Unternehmensbereiche rein. Das heißt, wir sind rausgegangen aus dem reinen ERP-Umfeld, jetzt mal als Nemo zum Beispiel, und reingegangen in andere Apps, wo wir auch für andere Anwendungsszenarien KI liefern. Ja, das ist, glaube ich, das, was als nächstes auf dem Radar steht, dass wir dort diese bestehende Plattform erweitern und zusätzliche Apps, die mehr Nutzen auch in anderen Bereichen bringen. Natürlich muss man auch immer die Erwartung realistisch halten. Ne? Ich glaube, das ist wie immer so. Es gibt ja diesen tollen Hype-Cycle. Ne? Am Anfang ist irgendwie so ein Durchbruch wie ChatGPT und dann hat jeder gedacht, ich kann mit ChatGPT morgen alles machen. Hat man immer festgestellt, geht da dann doch nicht. Aber man sieht, es kommt so langsam in den Alltag rein. Ne? Menschen nutzen es immer mehr und das Level der KI-Nutzung ist auf jeden Fall höher, als es mal vorher war. Es ist nicht so hoch, wie man es vielleicht in diesem Hype-Cycle mal gedacht hat. Aber es finden sich immer mehr Anwendungsszenarien und am Ende sieht jeder, es ist kein Wunderwerk, es ist aber ein Werkzeug, das hilft mir und es ist kein Ersatz für eine menschliche Expertise am Ende.
Danke dir, Gunnar. Das Jahr 2024 hat also gezeigt, AI ist mehr als ein Hype, aber auch keine Wunderlösung. Der industrielle Mittelstand macht Fortschritte, aber die Herausforderungen bleiben. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gespannt auf unsere nächsten Themen rund um die digitale Transformation. Bis bald. Ciao.